Ja, einen guten Morgen zusammen. Das ist schon mal eben am Wechsel, ne? Vorhin ist mir noch so richtig voll gedröhnt und nun. Eben, das meine ich nicht negativ. Habt ihr sehr schön gemacht. Ich habe auch gewundert, der macht das mit dem Fuß und mit den Händen auch so. Hier so ein bisschen tick-tick. Da muss man schon die Orientierung nicht verlieren, ne? Und das ist eigentlich überhaupt so schön. Ich habe eigentlich gedacht, du sitzt hier so ruhig. Aber bei jeder Fingerbewegung, dann, gerade bei das eine Lied, dann hört man so richtig was. Ne? Und der Schlagzeuger, das sieht natürlich aktiv aus und den hörst du auch gut. Und irgendwie ist Gemeinde auch so. Ne? Dass wenn jeder das irgendwie halbwegs das Richtige macht, in den richtigen Moment, dann kommt so ein ziemlich guten Geräusch draus. Und ihr habt das gut hingekriegt. Und ich hoffe vor unserem Leben, dass wir das auch so hinkriegen. Ist eigentlich interessant im Psalm, ich glaube 133 ist es, glaube ich, wo er sagt, wie lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit zusammenwohnen. Da ist eigentlich wie ein Orchester, ist das von der Urtext her. So, wenn das alles wie so eine Symphonie ist. Und wir sind noch, das haben wir auch schon in den Zeugnis gehört, es ist nicht alles so einfach, wir sind dabei, dass es besser wird. Ne? Stimmt das? Musst du gerade denken, wenn du in Herford reinfährst, und das tue ich nun doch schon ziemlich lang, Herford, die Straßen waren immer katastrophal. Wenn ihr durch etwas auszeichnet, dann ist in jedem Fall ganz schlechte Straße. Aber es wird auch immer besser. Aber dafür musst du es halt im Kauf nehmen. Heute auch, ich kam von der anderen Seite, dann darf man nicht durch, dann muss man irgendwie so da rumfahren, dann kommt man zum Ziel. Und ich glaube, so ist es auch mit Gott in unserem Leben. Er hat ein Ziel mit uns und manches sieht vielleicht noch ziemlich verschrubbelt aus, ne? Und er macht es nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Zuck, dann manchmal denkst du, oh, die Straße ist schon ziemlich gut und auf einmal kommst du in eine neue Baustelle. Ne? Ist das auch eure Erfahrung so, wenn du so mit Gott lebst und dass Christus in euch Gestalt gewinnt? Und dann braucht man eben Geduld und dann muss man vielleicht mal einen Umweg fahren. Manchmal muss man bei solchen Geschwistern auch einen Bogen um sie machen, wenn sie gerade in so einer Baustellephase sind. Ne? Sag, lass sie mal in Ruhe. Andere, die sich berufen fühlen, sollen auf der Baustelle helfen. Ne? So nicht alle drum fahren, aber auch nicht alle reinfahren, dann kriegt man nur Stau. Ne? Und ja, so ist das Leben. Gut. Vater Mimo, du kennst unser Herzen, jede einzelne. Und du hast uns mit Seile von Liebe zu dir gezogen, dass wir glauben, ist Gnade, Herr. Und du wirkst in uns und hast deinen Heiligen Geist in uns hineingelegt. Und auch diesen Morgen willst du ganz einfach dich offenbaren, willst du dich in unserem Leben, Herr, beweisen und willst du zu uns reden, uns verändern, uns helfen, dass das hervorkommt, was von dir ist, Herr. Ich bitte, dass du mir die Gnade schenkst, dass ich das so sage, wie du das möchtest, dass du das durch deinen Heiligen Geist übersetzt in unser Herzen, dass wir es so verstehen, wie du es meinst, Herr. Dir gebührt alle Ehre, Herr. Es ist so schön, Herr. Du bist der Mittelpunkt, nicht irgendwie Menschen, Herr. Herr, und mit, dass du im Mittelpunkt stehst, Herr Jesus, wissen wir, dass alles zur Ruhe und zu Frieden kommt, Herr. Und wir haben dich lieb, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart hier, die so kostbar ist. Und ich möchte am liebsten so, dass an diesem Morgen dein Name verherrlicht wird, dass dein Wille geschieht, Vater, und dein Reich gebaut wird. Auch in und durch unser Leben. Ich danke dir dafür, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ja, ist eigentlich so, man hat schon so viel gehört, das ist dann richtig interessant, ne? Diese Truppe da aus Villach. Ich kenne dann Villach so mit 8 Leute, ich habe 6 Kinder, große Familie, und so ein Bulli. Ich glaube, der erste Mal war 78 PS, ein großer Doppel, ein Holländer natürlich, ne? Ein Anhänger, so ein Wohnwagen, auch ein altes Ding, man muss irgendwie sehen, wo man, wie man irgendwo hinkommt. Und dann bei Villach, dann geht es da auch so richtig schön hoch da erst, wenn du aus Deutschland rauskommst. Ich wusste noch nicht, dass Österreich ein Teil von Süddeutschland war, aber ich meine, ich bin auch ein Ausländer. So. Ich glaube, diese Bemerkung wäre an bestimmter Stelle ziemlich gefährlich, oder nicht? Aber man lernt immer dazu, oder ich habe es falsch verstanden. Und dann geht es so hoch und dann ist man in Österreich und meistens schnell dadurch, weil man auch so schöne Wetter in Italien will. Ne? Und das ist aber sehr schön. Und ich habe auch gedacht, guck mal, da sind ein paar Leute, die gehen da hin und die machen was. Und wir sagen, das sind dann, das ist so missionarische Arbeit. Aber wo du bist, bist du genauso Missionar als die, die das machen. So, wir alle haben eine Berufung, der eine macht das so und der andere macht das so. Und wir sollen uns gegenseitig unterstützen. Und ich finde das schön. Mir gefällt das sowas. Gut. Ja, wo soll ich drüber predigen? Die Bibel ist ein ganz dickes Buch, ne? Und dann, Menschen sind so unterschiedlich. Wenn ich mal eine Hochzeit oder eine Beerdigung machen muss, dann ist das für mich immer Stress, weil dann musst du das ganz genau nach bestimmten Punkten machen. Und ich bin so schlecht genauso vom Papier. 1, 2, 3, 4, weil ich habe immer das Gefühl, in mir ist ein Motor, der geht schneller, als wie mein Kopf geht. So wie ich Getriebe nicht passt zum Motor. Und dann, ich habe beim Predigen auch öfters, und dann werde ich auch mal auch undeutlich, weil ich will viel schneller alles sagen, was ich meine zu denken, und dann, so, ist das nicht immer so einfach. Aber das Schöne ist, dass wir Gnade walten lassen müssen. Einmal mit einem selbst, und wir auch untereinander, ja? Und irgendwo habe ich mir gesagt, so irgendwo um 50, sag, Herr, so wie ich bin, bin ich, ich muss mich da langsam ein bisschen mit versöhnen, ne? Und gleichzeitig gibt es natürlich die Stelle, wo man immer noch dran arbeiten darf, bis dass man im Himmel ist. Und das hast du auch schon irgendwo gesagt, da wird erst alles richtig gut sein. Wenn jemand mir fragt, wie geht's dir, sagt 90% in Ordnung, aber im Himmel wird es erst 100% sein. So ist das. Mein Gedanke war diesem Morgen, dass ich über etwas predige, was uns alle angeht. Ich meine, das soll natürlich auch. Und dann fange ich mal an mit ein Bibelwort aus dem Psalmen und Psalm 74. Der Psalmist schreibt über Gott: Du hast dem Land seine Grenze gesetzt, Sommer und Winter hast du gemacht. Und ich denke, wir alle, hier sagt er, es gibt physische Grenze, die kann man übersehen, da hast du ein Problem. Ich weiß noch sehr gut, war bei uns in der Gegend im Wald ein Teich. Und dann war in diesem Teich, da lag alles so grüne Alge so drauf, so ein ganz kleines Blättrig, das sah aus wie Rasen. Und wir waren da so eine Truppe, und hatte so ein Moped, so ein 120er, und den wollten wir da mal testen. Und einer war da noch wohl nicht gewesen und meinte, das wäre Rasen. Er kommt da um die Ecke, boom, und wir standen da, und er fliegt da so mit seinem Motorrad, jaff, so in den Teich dran, weil er hat diese Grenze übersehen. Ne? Er dachte, das wäre Gras, aber es war kein Gras, es war Wasser. Und Wasser ist nun mal anders als Land. Ne? Und so haben wir, wie Gott physische Grenze hat, in dieser Welt. Wenn man in der Luft ist, muss man sich anders verhalten. Wenn man am Bergrand steht, dann muss man wissen, okay, da ist eine Grenze, wenn man weitergeht, gibt kracht es. Ne? Oder wenn du am Strand stehst, wenn du weiterliegst, bist du nass. Auch die gesetzliche Grenze. Wenn du in Holland fährst auf dem Autobahn und du fährst dann an 160 und die halten dich an und die halten sehr gerne diese Nummerschilde, die weiß sind, an, weil die Devise, die man ins Land reinholt, das ist natürlich immer recht gut, ne? Dann kannst du wohl sagen, in Deutschland, ja, an der anderen Seite von der Grenze, da darf man so schnell fahren, wie man will, wenn da keine Begrenzung steht. Und hier habe ich nirgendwo eine gesehen. Aber in Holland darfst du normalerweise nicht schneller als 120 fahren. Und dann hast du ein Problem. Du bist dein Geld los. Ja? Und ich finde es auch so herrlich, so. Ich kann mir selbst nicht mehr erinnern, aber es gibt so, ich glaube, dass ich auch mal einen Polizisten, da habe ich ihm auch gesagt, ja, ich dachte. Aber weißt du, das bringt so wenig, wenn du sagst, ich dachte, weil es geht um Fakten und so ist es. Und dann kannst du wohl sagen, ja, ich dachte, ich durfte hier parken. Ja? Aber es ist eigentlich völlig Schnuppe, da steht irgendwo ein Schild und er sagt, du darfst da nicht parken. Und dann hast du falsch gedacht und dann helfe dir dein ganzes Denken hilft dir nicht. Und so gibt es auch geistliche Grenzen. Und ich glaube, manchmal als Christen laufen wir auch über geistliche Grenzen hinweg und wir wundern uns, warum es kracht und warum es nicht gut geht. Und dann ist das doch schon wichtig, dass man auch bestimmte geistliche Grenzen in sein Leben einhält. Und ich würde mal so sagen, das Erste, wir mögen das vielleicht noch nicht so, heute Morgen habe ich noch auf, ich weiß nicht, ob nee, das war ein anderer, WDR, noch was. Und da wird auch gesagt, so, dass Früher, so in die 60er, 50er, 60er, 70er Jahre, gab es noch so viele eindeutige Dinge, da brauchte man gar nicht drüber diskutieren. Aber heute leben wir in einer Gesellschaft, wo es keinen Mittelpunkt mehr gibt, sondern wo jeder irgendwie neu ausfinden muss, was er, wie er sich fühlt, was gut ist und was nicht gut ist. Meine älteste Tochter, sie studiert in den Niederlanden Religionswissenschaften und dann hat es auch mit diesem ganzen Gender-Thema zu tun. Und dann sagst du, auch du kannst um die 30 nochmal bestimmen, ob du ein Mann oder eine Frau bist. So, alles ist so irgendwie sehr unklar. Und da kommt Jesus auch heute noch und sein Wort ist ganz einfach immer wahr. Ich sag mal, wenn es vor 2000 Jahren gegolten hat, ist es heute auch noch. Trotz Klimaveränderungen und Computer und so weiter. Das stimmt ganz einfach noch so, sonst wäre es nicht die Wahrheit. Und ich denke, das Erste, was wir wissen dürfen, dass Gott seine Grenze stellt, ist, dass er in Jesus uns Menschen ruft zu sich selbst. Und Jesus in Johannes 14, der Johannes hat es aufgeschrieben, hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Hier setzt Jesus ganz klare Grenze. Und Leute können heute, das darfst du bald nicht sagen. Die sagen, aber du, all die anderen Religionen und ich habe es doch gut versucht und ich versuche doch ein netter Mensch zu sein. Aber Leute, so einfach ist es. Entweder Jesus hat ganz einfach gelogen und ich sage, ein halb war kann es nie gewesen sein. Eine halbe Lüge ist auch eine ganze Lüge. Oder es stimmt, was er gesagt hat. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder das denken möchte, was er denkt. Und diese absolute Aussage von Jesus ganz schlecht akzeptiert wird. Ich war witzig. Ich habe einen Kumpel, der hat ein Unternehmen und da war irgendwie eine kleine Feierlichkeit. Und wir standen da so zusammen. Und da sagte einer, das war was gebaut worden, ja, nichts hält ewig. Nun, dann kennt er mich gut. Der dachte schon, oh, hat schon vorgegriffen, sagt, oh, pass auf, Roland, der wird nun was sagen. Ja, der wird nun was sagen. Ich sage, ja, ich muss doch gehen, keine Angst, ich mache das ganz kurz. Unser Körper, der ist zeitlich. Aber in uns, was uns wirklich ausmacht, und das habe ich da auf die Baustelle so gesagt, sagt, was uns ausmacht, das ist, was in uns ist. Heute Morgen hat mir einer noch gesagt, der äußere Mensch ist weniger wichtig, der innere. Und das ist so. Und der ist unsterblich, der Mensch hat eine unsterbliche Seele, ist nach dem Bilde Gottes gemacht und es ist unsterblich geschaffen. Und sage, nun ist Gott der Schöpfer aus dieser Welt, der eine geistliche Welt ist, die wir nicht sehen können. Der ist Mensch geworden und hat das Schlimmste, was wir im Leben begegnen, das ist der Tod auf sich genommen. Er ist in den Tod gegangen, obwohl er nicht gesündigt hat, hat er die Strafe von unserer eigenen Sünde auf sich genommen, er ist gestorben. Und Gott hat ihn auferweckt aus dem Tode und das ist Jesus. Und jeder, der zu Jesus kommt, der empfängt Vergebung von seinen Sünden und bekommt ewiges Leben. Und wer das nicht macht, der wird in die ewige Gottesferne gehen, in die Hölle. Und dann haben wir gesagt, tschüss. Da standen sie wie immer. Aber so einfach ist das. Nun, soll unsere Rede mit Gnade gewürzt sein, soll wir dürfen uns Zeit nehmen, das Menschen zu erklären. Aber, weißt du, auch in die Kirche oder wo du heute Morgen hier bist. Wer von euch kennt die Geschichte von Noah in der Arche? Die meiste. Gut, ich freue mich. Dann brauche ich das alles nicht so zu erklären, weil ich selbst weiß das nicht mehr im Detail. Ja, das ist, wenn die Geschichte ganz lange gehört hast und schon lange nicht mehr gelesen hast, dann musst du beim Prediger auch immer aufpassen. Dann wirst du ein bisschen flatterig, ne, mit der Aussage. So. Und dann brauchen wir auch ein bisschen Gnade. Aber jedenfalls war das Schiff irgendwann fertig. Und der wird auch viele Leute gehabt, die ihm geholfen haben. Aber wer würde gerettet? Die Leute, die geholfen haben, die daran gebaut haben, oder die Leute, die da drin waren, wo der Sintflut kam? Die drin waren! Ich habe ein Familienmitglied, ich möchte keine näheren Details, auch nicht so ganz nah, so dass ihr ganz viel raten könnt. Aber der glaubt gar nicht an Gott, aber spielt wohl das Kirchenorgel, hat er eine ganze Zeit gespielt. Ja, aber so gehörst du nicht dazu. Du kannst in die Gemeinde dich einsetzen und so weiter. Du kannst mit dem Kinderwagen reingeschoben worden sein. Du kannst dann Kirchensteuer zahlen. Du kannst dich angestrengt haben. Aber das sind alles Baumaßnahmen, die nicht zu führen, dass du hineinkommst. Du musst zu Jesus kommen. Ich sage immer, ich glaube hundertprozentig an die Hölle. Sonst wäre das Kreuz nicht da. Da steht das. Das Kreuz ist das schlimmste Marderwerkzeug, was man sich irgendwie ausdenken kann, wo ein Mensch langsam verreckt. Wenn es denn irgendwo eine andere Möglichkeit gegeben hätte, wäre Jesus nicht an diesem Kreuz gestorben. Und wenn es nicht eine schlimme Folge hätte, wäre das Kreuz nicht da, dann wäre das Kreuz nicht da. Amen. Und darum ist es so, dass in den gleichen Johannes Evangelium am Anfang schon geschrieben steht, so viele ihn annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein, so viele ihn annahmen. So, das erste Absolute, wo Gott seine Grenze eindeutig stellt, willst du in den Himmel kommen, willst du Vergebung von deiner Schuld haben, willst du mit Gott versöhnt werden, dann musst du zu Jesus kommen und dein Leben ihm anvertrauen. Amen. Das ist absolut. Und da draußen gibt es gibt nur diese eine Name. Es gibt 1001 Religionen, das weiß ich. Aber diese Aussage Jesu hat eigentlich mit Religion nichts zu tun. Sie hat damit zu tun, dass du in eine Beziehung mit einem Schöpfer kommst, dass du gerettet wirst, nun und für die Ewigkeit. Wie viele von euch haben diese Entscheidung schon getroffen, dass sie ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben? Viele haben das getan. Ich stelle diese Frage mal so, das war mal ganz witzig. Hätten wir eigentlich heute Morgen auch machen können. Wir haben mal einen Park-Gottesdienst gemacht, super Wetter. Leute auch eingeladen. Ich habe dann gepredigt und auch erzählt, dass Jesus da ist, dass er uns mit Gott versöhnen will und so weiter. Dann habe ich gefragt, wer möchte sein Leben Jesus anvertrauen, so wie das in der Bibel steht, sein Vertrauen auf Christus stellen. Und ich sehe das noch so vor uns, wir waren vielleicht 50 Leute. Und eine Frau macht begeistert, ja. Na, ich habe gesagt, dann guckt die um sich rum und sieht, dass die die Einzige ist. Und so langsam ging diese Arme, ich habe bestimmt was falsch gemacht. Ja. Und dann habe ich immer so eine kleine Gruppe, was dann habe ich gesagt, ja, nee, das ist richtig. Da habe ich mir gedacht, wer hat diese Entscheidung schon getroffen? Und dann ging der andere Arm hoch, oh, das ist was ganz Normales, das zu denen. Dann ist es richtig und sie hat ihr Leben Jesus anvertraut. So, ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du das noch nicht gemacht hast, heute, wenn es in dein Herz ist, wenn dein Herz anfängt, ein bisschen schneller zu klopfen, wenn du sagst, ja, ich möchte das. Ich bin vielleicht ein Mitarbeiter, bin vielleicht ein Mensch, der sich wohl anstrengt und ich habe vielleicht versucht, gut zu machen, aber ich bin noch nicht hineingekommen. Ich habe mein Leben noch nicht Jesus anvertraut. Heute kannst du das machen. Und wenn du das machen willst, dann musst du davor ein klares Zeichen Gott gegenüber setzen. Dass es die Bibel sagt, es braucht ein Glaubensschritt, und es braucht ein Bekenntnis, dass wir von Herzen glauben, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist und dass er auferstanden ist aus dem Tode, dass er lebt und das Bekenntnis, dass er der Herr ist. Und wenn du das machen möchtest, ich denke, es ist sehr gut, wenn du nach dem Gottesdienst dann eben nach vorne kommst, der Älteste oder jemand, den du weißt, dass er sein Leben schon mit Jesus lebt, dass du nach vorne kommst oder da jemand ansprichst, sagt, ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Es gibt keinen anderen Weg, um dich mit Gott zu versöhnen. Amen. Gut. So, dann sind wir Teil von Gottes Reich. Da gibt's auch noch so allerhand gesunde Grenze. Ich habe nun mein Jüngster ist 15 und der Rest kommt alles da drüber und dann hat man natürlich schon immer wieder zu tun mit Erziehen und mit Grenzen stellen vor die Kinder. Und ich sehe die noch manchmal, ach einmal, mein ältester Sohn, der war da vielleicht 2 Jahre und ich war weg. Ich kam mit dem Auto zurück und er war an der anderen Seite von der Straße und er sieht, oh, Papa kommt. Und er will so zu mir laufen, und da kommt so ein Auto an, und ich habe auf Abstand gebrüllt, bleib stehen! Und hab mir so angeguckt, Supp, und das Auto fuhr so schuff, vor ihm weg. Ich habe nur Gott gedankt, das geht dir durch den Magen natürlich. Du wärst so vor dem Auto, der Papa 2 Jahre so vor dem Auto gelaufen. Und ich glaube manchmal, dass Gott auch zu uns ruft, bleib stehen! Es ist wichtig, dass wir, und manchmal fehlt mir das auch ein bisschen so, manchmal in meinem eigenen Leben und sage, Gott gib mir das, dass wir eine gesunde Gottesfurcht haben. Die Bibel sagt, Gott zu fürchten, ist der Anfang von aller Weisheit. Und wenn Gott Grenzen stellt, dann macht er das nicht, um unserem Leben einzuengen, sondern er will, dass wir Leben haben. Die Bibel sagt, und es ist nicht widersprüchlich, Erziehung und Grenze sind nicht widersprüchlich zu dem Wort, dass Jesus gekommen ist, dass wir leben und das in der Fülle haben. Hebräerbrief sagt, dass ein Vater, der sein Kind liebt, der erzieht sie auch. Amen. Und daran müssen wir auch wenn unsere Gesellschaft anfängt, das alles völlig abzubauen, das ist nichts Neues, das war da, wenn man sieht, in die Zeit, dass die Gemeinde gebaut wurde, dann gab es auch Immoralität hoch 3. Aber dass wir die Grenze, die Gott uns stellt, dass wir sie ernst nehmen. Ich denke, wenn die erste Grenze ist, dass es nur Jesus ist und nicht da draußen, dann ist das etwas, was ganz wichtig ist für unser Leben, dass wir Menschen sind, die vergeben. In Matthäus 6, da lesen wir, dass Jesus lehrt seinen Jünger, wie sie beten sollen, aber er sagt sie auch gleich, das Ganze hilft euch nichts, wenn er nicht vergibt. Und dass das Gott uns vergibt und dass wir vergeben, das sind Dinge, die ist wie so ein Schaukel. Ja, es bleibt in Bewegung, solange wir das tun. Solange fließt Gnade in unserem Leben. Fließt Hilfe von Gott in unserem Leben. Und Jesus sagt und hat sie gesagt, wie man beten soll, hat er gefragt. Und dann sagt er, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird auch eure himmlische Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch eure Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. So, es ist gewaltig. Man kann die erste Grenze durchbrochen haben und sagt, ich bin mit Jesus gegangen oder ich gehe mit Jesus. Aber Jesus sagt, selbst wenn du dann ein Teil von meinem Reich bist und du bist ein Mensch, der nicht vergibt, dann wirst du dich selbst wieder herauskatapultiert. Dein eigenes Nichtvergeben wird dafür sorgen, dass du nicht mehr Teil von dem Reich Gottes bist. Denn wenn ein Mensch nicht vergeben ist, dann hat er Schuld in sein Leben. Und ich finde das immer interessant. Mir ist in die Jahre aufgefallen, dass die schwierigsten Menschen, was du auch machst, irgendwann kriegst du auch in Gemeinde, kriegst du Probleme. Das sind so gut wie immer Menschen, die mit Bitterkeit zu tun haben. Die selbst keine Gnade erlebt haben und oder Gnade erlebt haben und dann werden sie verletzt und sie spenden es nicht andere. Sie vergeben nicht und sie wuscheln das in ihr Herz. Vielleicht manchmal ganz tief und sie sind sehr empfindlich. Klagen sehr schnell an. Warum? Weil sie nicht vergeben, erleben sie selbst keine Vergebung und sie werden gesetzlich und verurteilend und es wird ganz schwer. Wir können uns das nicht erlauben. Ich hatte mal ein Menschen, der hat mir gesagt, ich wäre mit seinem bester Freund. Heute bin ich schon gegen alle rote Ampeln. Wenn einer mir sagt, du bist mein bester Freund, dann sage ich, da muss man erst mal vergeben, habe ich schon längst. Aber man wird auch ein bisschen weiser. Man soll nicht bitter werden, aber Vertrauen und Vergeben, das sind doch richtig ganz was andere Dinge, ne? Ich sage immer, Vertrauen, einen Vorschuss müssen wir einander geben. Wenn eines Vertrauen stört, weil er nicht wahrhaftig ist, da gehen Dinge kaputt und dann braucht es genau auch wieder Zeit, dass Dinge wieder hergestellt werden. Und wenn das kein Verzeihung gibt, wenn es keine Schuldgeständnisse gibt, kann auch nicht wieder Vertrauen aufgebaut werden. Aber vergeben soll man immer. Und dieser Mensch hat dann irgendwie, weiß ich was, mich bei so vielen Leuten angeklagt, obwohl ich ihm nach der biblischen Regel, Matthäus 18, was steht da? Wenn du siehst, dass dein Bruder sind nicht, dann gehst du zur anderen hin und dann zählst dir, was vermisst der baut und wie er dich verletzt hat und so löst du die Probleme. In der hinteren Reihe macht er das so. Die vordere Reihe macht er so. Nein, da steht etwas, dazu brauchst du Rückengrat. Dazu brauchst du Mut. Wenn ein Bruder an dich sündigt, die Schwester, die können das gar nicht, ne? Oder die Schwester. Was dann? Dann gehst du zu ihm hin und du sprichst ihm darauf an. Und dann kannst du das klären. Wenn ich nicht klären kann, holst du noch einen anderen dabei und so weiter. Aber das Vergeben, das Loslassen, das muss sein. Du musst schon vergeben um dein eigenes Lebenswillen. Völlig unabhängig, wie der andere sich verhält. Völlig unabhängig, ob der andere einsieht, dass er dich falsch behandelt hat. Musst du ihm vergeben. Und was heißt vergeben? Vergeben heißt nicht etwas gutreden. Vergeben heißt nicht etwas unter den Teppichboden schieben. Vergeben heißt, dass man sagt, ja, der Mensch ist an mir schuldig geworden, er hat das und das und das getan, hat mich über den Tisch gezogen und weiß ich was alles oder angelogen oder wie was und das war falsch. Aber ich verzichte nun darauf, dass ich ihn dafür bestrafen will, sondern ich gebe das in Gottes Hände und sage, Herr, ich lege es bei dir und ich lasse diese Menschen los. Ich muss ihn nicht bestrafen. Ich kann ihn ganz einfach bei dir lassen. Halleluja. Das heißt vergeben. Loslassen, es bei Gott geben. Und Gott ist nicht immer so von, ja, alles gut und dann, ich habe das da mal erlebt. Und ich frage mich nicht, warum. Aber Gott kann auch richtig durchgreifen. Ich hatte eine Situation und ich habe selbst auch genug andere Leute verletzt, nicht wollens, das kann ich wirklich sagen. Aber dann kann man vergeben um Vergebung bitten, wenn man das entdeckt. Aber ich hatte einen Menschen und hat sich wirklich so gesagt, Herr, ich lasse das nun bei dir. Aber es geht doch nicht auf an Kuhhaut, was da geschehen ist. Ne? Und dann sprach Gott ganz klar zu meinem Herzen, ich werde eingreifen. Und das hat bei anderen Situationen gedacht, eingreifen. Und das dauert nicht lang. Und der desbetreffende Mensch kam wirklich in sehr viel Strudel und sehr viele Probleme. Und dann habe ich gesagt, du, man muss aufpassen. Gott kann auch erziehen. Und du musst dich an Gottes Grenzen halten. Geht's euch noch ein bisschen gut? Da sagt der Holländer mit seinem komischen Akzent, der schmiert's mal richtig dick auf dem Brot und dann haut er wieder ab. Ich glaube, ein guter Freund macht klare Wunde. Und wir leben in einer Zeit, wo auch das Böse klare Worte nimmt und sich ganz klar profiliert. Ich stand da ganz unschuldig, da irgendwo ein Stückchen weiter, denkst so 2 Kilometer in Herford, aber guck auf einmal rechts. Ich meine, wenn man da schon so 1,5 Stunden Auto fährt, ist man schon halb eingeschlafen, ne? Und auf einmal dann so Novum oder was dann auch und dann Erotikzentrum und von erotischer Lifestyle. Ich wollte nicht weiterlesen. Denk, ich muss nicht wissen, was du dort auch alles weitererzählst. Aber ich möchte wohl wissen, was Gott sagt. Und das macht frei. Das macht vielleicht erstmal ein bisschen, dass man Hose, wie sagen wir es, flattern kriegt. Aber ein guter Freund macht klare Wunden. Und der alle steckt irgendwo in ein Haus, irgendwo steckt er unter ein Dach, irgendwo habt ihr Beziehungen, weiß ihr was für Dinge, war mir unter diesem Kopf eine Unmenge von Gedanken. Und nun ist der Künst, dass das Reich Gottes in diesen ganzen Bereich Einzug hält. Und dass er da regiert. Halleluja. Und dass wir da drauf hören. Und dass wir da Gnade um Gnade erleben. Und dass wir da auch die Grenze Gottes akzeptieren, uns davor beugen. Zu rebellieren, ich glaube, die Rebellion steckt in jedem Menschenherz. Und wenn der Uwe Schäfer etwas von Rebellion gesagt hat, den sollte er wirklich anhören. Einmal, wenn man ihn sieht, vergisst man ihn nicht so schnell, wie er auch schon gesagt hat, aber der Mann kann auch super Wahrheiten vermitteln, das ist wirklich sehr schön. Ob der gut Musik machen kann, weiß ich nicht so genau, aber das kann er bestimmt auch, der ist eigentlich ein Künstler, so, ne? Der kann auch super Musik machen. So, aber ein bisschen Rebellion, und ich mag gute Rebellion. Ja? Wenn auf einmal alle sagen so und so, und dann, ich musste an denken. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal gesagt habe, aber es war so witzig. Ich arbeite öfters von einer Art Firma. Nun hatte ich ein Fahrzeug von denen. Da war mir eine reingefahren. Und bumm, hat gekracht, das Fahrzeug, Schrott, das fuhr auf einmal so wie so ein Hundelauf, ne, wo ich drin saß. Mein Karottensaft war durch den Fahrerhaus geflogen. Jedenfalls, da standen wir. Polizei dran, und da kam auch der Chef von der Firma. Und er sagt zu dir, Roland, warst du dann angeschnallt? Ich sage, nein, ich war nicht angeschnallt. Das ist auch so was Witziges. Wenn du mir anfragen würdest, bist du, schnallst du dich immer an, würde ich sagen, ja, ich schnall mich immer an, das ist doch vernünftig, sie anzuschnallen. Bis dass ich vor 3,5 Jahren ein neues Auto gekauft hat, all die anderen haben nicht gepippt, weil man nicht angeschnallt war. Und ich dachte immer, ach, du schnallst dich immer an. Aber dieser piept, und der hat mir nun in diesen 3,5 Jahren langsam überzeugt, dass ich ein richtiger Anschnallmuffel bin. Und so manchmal glaube ich, dass Gott genau dieses Piepen auch in unserem Leben braucht. Manchmal mache ich, denke, ach, alles ist in Ordnung. Und irgendwann muss man das richtige Piepen hören. Piep, 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 piep. Du musst was ändern. Ich bin dabei, ich muss euch ehrlich gestehen, so ganz abgelegt habe ich diese schlechte Eigenschaft noch nicht. Aber wenn ich dann in dieses Auto sitze, das andere piept nicht, das liebe ich, das erzieht mich nicht so. Aber wenn ich dann in einem anderen sitze und der fängt wieder an zu piepen, dann weiß ich wieder, Roland, pass auf, du musst dich anschnallen. Oder wenn meine Kinder mit im Auto sitzen. Papa, du bist nicht angeschnallt. Ja, schnell anschnallen. Ne? Wie oft hat man sich selbst gesagt, man predigt Wasser und dann trinkt zu Wein. Obwohl ich lieber Bier trinke. Das war ein ganz anderes Kapitel. So. Vergeben ist unfassbar wichtig. Wenn du nicht vergibst und wenn du auch Dinge nicht verstehst, dass du sie in Gottes Hand legst und sagst, Herr, heile du meine Seele. Ich weiß nicht, warum was geschehen ist. Ich weiß nur ein Ding. Vor Gott ist nichts verborgen. Ich lasse das los. Ich kippe es dir ab und helfe du und heile meine Seele, dass ich das richtig, die Entscheidung zu vergeben ist eine eigene Entscheidung. Das ist der Heilung in unser Herz und brauchen wir Wahrheit und Gnade von Gott. Gut, so, wir haben diese Grenze, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, ich habe keine Uhr aufgehangen, es ist hier warm, ich selbst werde schon schläfrig, okay, die Hälfte ist noch nicht eingeschlafen, so, kurze, vielleicht, wie viel? Noch 3 Minuten, okay, in drei Minuten werde ich 4 Punkte abhandeln. Wer das glaubt, wird nicht selig. Aber so, wir haben, dass Jesus der einzigste Weg ist. Wir haben das vergeben. Dann, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11. So, wir wollen am liebsten Glauben ausschalten. Ich will am liebsten Glauben ausschalten. Am liebsten habe ich gewonnen, dass es sicher ist. Dann sage ich, ich glaube an Gott und so weiter. Aber guck mal, ich habe genug auf meinem Konto stehen. Ich bin so gesund wie ein, naja, da muss ich aufpassen. Man darf auch nicht lügen. Okay, ich würde sagen, ein Legehenne nach 2 Jahren Arbeit, aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, ohne zu vertrauen. Und wenn du kein Glaube in dein Leben brauchst, vor Veränderungen in dein Leben, Veränderungen in Situationen, dass gute Frucht hervorkommt, dann machst du etwas falsch. Wie er auch gesagt hat, ist der Freund schon wieder weg, der hat gesagt, ohne Leiden, ach, da sitzt du, ohne Leiden kann man das Reich Gottes nicht leben. Sowas hast du doch gesagt, ne? Das stimmt ganz einfach, weil das ist auch der 4. Punkt. Siehst du, ich gehe schnell. Das ist, wenn wir nicht bereit sind, unser Leben zu lassen. Und Jesus hat gesagt, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, kann mir nicht nachfolgen. Wenn wir nicht bereit sind, die Dinge, die wir haben, aufzugeben, loszulassen, dann sind wir von diesen Dingen gefangen. Und ist Jesus nicht der Erste. Wir können das Leben genießen. Wir können vieles genießen. Aber ich glaube, wir leben in einer Welt, und ich selbst finde das nicht einfach, wo wir Genusssucht sich wohlfinden, steht ganz oben dran. Und auch in der Christenwelt, was um uns herum geht, lässt uns nicht kalt. Aber dass wir stille werden von Gott, sagen, Herr, mein ganzes, was ich habe, wo ich mich mit vergnüge, weil ich mich meine Zeit vertreibe, ich möchte das in deine Hand legen und dir das Recht zu geben, zu bestimmen. Ohne das, ohne diese Grenze, können wir das Christenleben nicht leben. Und dann ist das, so, das ist dann, ich würde sagen, das Recht oder das Geben. Dann ist das die Liebe. 1. Korinther 13, was steht da? Kurze Frage. Hätte ich die Liebe nicht, oder wäre, hätte ich die Liebe nicht, dann wäre ich ein Klingelsabar und so weiter. Das ist ohne die Liebe. Und das hat mit unserer Beziehung mit Gott zu tun. Alles, was wir tun, muss irgendwie etwas mit Liebe zu tun haben. Wenn ich heute Morgen predige, um mich selbst zu profilieren, dann kriege ich keinen Pluspunkt im Himmel. Wenn du etwas machst, um dich irgendwie darzustellen, wenn es nicht etwas mit der Liebe Gottes zu tun hat, und das spürt uns, es treibt uns zu Gottes Liebe, so, und es treibt uns zu der Gnade, und wenn wir selbst gesättigte Menschen sind vor dieser Liebe Gottes, dann hat alles, was wir tun, irgendwie etwas mit Liebe zu tun. Siehst du, ich bin auch ein bisschen Rebell. Ich gucke ganz einfach nicht auf Uhr. Aber ich komme nun, und das Letzte ist, ich mache das richtig sehr schnell, ein heiliges Leben. Ohne Hebräer 12, ohne Heiligkeit werden wir Gott nicht sehen. Sei heilig, denn Gott ist heilig. Heilige zu sein ist ein Geschenk. Aber heilig zu leben heißt, dass dein Leben muss ein bisschen stimmig sein mit was du redest, was du weißt und was du lebst. Amen. Und manchmal ist es wie bei Lazarus. Jesus sagt, dreh den Stein weg. Der tote Lazarus lag dahinter. Aber er sagte, Herr, es stinkt schon. Aber manchmal müssen wir in unserem Leben was wegdrehen. Er sagt, Herr, ich bin über die Grenze hinweggegangen. Komm du hinein. Ja, es stinkt schon. Aber Jesus kommt hinein und hilft uns und stellt uns wieder her und will lehren, mit seiner Grenze zu leben. Halleluja. Herr, ich danke, dass du jeder einzelne von uns kennst, Herr. Und Vater, ob es so ist, dass wir unser Leben dir noch anvertrauen. Bete gehört nicht zu einer Predigtzeit, ne? Nee, gut. Dann darf ich noch eben ruhig beten. Danke, Herr, dass du das weißt, Herr, was in unserem Herzen ist, Herr. Und wenn hier noch jemand ist, der sein Leben dir nicht anvertraut hat, dann bete ich, dass du durch deinen Heiligen Geist hilfst, das zu sehen, Herr, was am Kreuz geschehen ist, wer du bist, Jesus. Halleluja, und sein Leben dir anzuvertrauen. Vater, ich bitte vor denen, die damit kämpfen, Dinge, Erlebnisse gehabt haben, die ganz einfach so schmerzhaft waren, dass sie damit kämpfen, loszulassen, dass sie mit Schuldspruch und Anklage in den Herzen zu kämpfen haben. Vater, ich bitte, dass sie diesen Morgen eine Entscheidung treffen, es alles in deine Hand zu legen. Komme du, Herr, schenke du Gnade, Herr. Herr, du wirst Gnade fließen lassen, Herr, in unserem Leben. Dass wir Gnade leben, Herr, und Gnade weitergeben. Du weißt, dass in unserem Leben eine frische Quelle ist, Herr. Ich bete, Herr, helfe du. Du siehst, wie wir auf dich angewiesen sind, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Halleluja. Vater, ich danke, dass du hilfst, dass wir Menschen sind, die vertrauen, Glauben haben, auch wenn Situationen schlecht sind, auch wenn wir gesündigt haben, dass Dinge sich verändern können, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Gnädig und barmherzig bist du, Vater. Halleluja. In den Namen Jesu. Ich habe eine, dass Gott zu jemandem sagen will, du hast aufgegeben zu vertrauen, aufgegeben zu glauben, dass dein Ehe noch gerettet werden kann, dass es noch gut werden kann. Und ich glaube, dass Gott dir diesen Morgen sagen möchte, gib das nicht auf. Gib das nicht auf, ich will dir helfen. Höre auf meine Stimme. Gib das nicht auf. Manches muss erkämpft werden. Manches muss erbeten werden. Halleluja. Ich glaube, dass auch jemand, ein Mann auf der Arbeitsstelle und dir geht's da richtig schlecht. Aber es ist die Stelle, wo Gott dich hingebracht hat. Laufe nicht weg. Gott wird dir Gnade geben. Halleluja. Danke, Herr. Du bist gnädig und barmherzig. Vater, ich danke, dass du unser Herzen, Herr, erfüllst mit deiner Liebe, Herr. Dass wir Menschen sind, die dir vertrauen und ihr Leben loslassen können. Ihr Genuss und ihr Haben und alles nicht auf die erste Stelle haben müssen, sondern im Vertrauen in dir, Herr. Sage, Herr, hier hast du alles. Leite und führe mein Leben. Ich danke dir dafür, Herr. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.